SWR aktuell. Infodate am Mittag.
Mit Leon Vucemilovic. Schönen guten Tag. Sind das jetzt ernsthafte Gespräche oder versucht sich nur wieder jemand zu inszenieren? Diese Frage stellt sich in diesen Tagen häufiger. Rund um Grönland sowieso und heute auch wieder rund um die Ukraine. Mal sagt Donald Trump, ein Durchbruch stehe kurz bevor und es passiert doch wieder nichts. Dann heißt es, er sei enttäuscht von Zelensky oder enttäuscht von Putin und auch dann passiert nichts. Heute treffen sich Vertreter Russlands, der Ukraine und der USA in Abu Dhabi. Wieder geht es um ein Ende des Krieges. Kann das diesmal was werden? So sehr wir uns das wünschen, CDU-Außenpolitiker Kiesewetter ist skeptisch. Die russischen Vertreter wichen nicht von ihren Zielen ab.
Sie bestehen weiterhin auf die Abtretung von Gebieten und sie bestehen auch darauf, dass die Ukraine in Anführungsstrichen demilitarisiert wird, ein neues politisches System bekommt und sich enger an Russland anlehnt. Das würde Europa ungeheuer schwächen. Und wir müssen uns im Klaren sein, wenn die Ukraine in einen Scheinfrieden gedrängt wird, sind Estland, Lettland, Litauen und Moldau in Gefahr.
EU-Vertreter sitzen bei den Gesprächen mal wieder nicht mit am Tisch. Kein Drama, findet der stellvertretende SPD-Fraktionschef im Bundestag Wiese. Er sagt, es sei wichtig, dass der Ukraine-Krieg überhaupt wieder in den Fokus rückt. In der Tat hat die Aufregung um Donald Trump und Grönland den Ukraine-Krieg in den Hintergrund gerückt. Beides hängt aber insofern zusammen, als dass beides bei vielen europäischen Politikern zu der Erkenntnis geführt hat, Europa muss enger zusammenarbeiten und unabhängiger werden. Das war auch eins der Kernergebnisse des Sondertreffens der EU-Staats- und Regierungschefs, das bis in die Nacht gedauert hat. Sabrina Fritz.
Man will nicht mehr so abhängig sein von den USA und deshalb sucht man neue Partner in anderen Teilen der Welt. Man will auch mehr in die Arktis investieren, will da die Militärpräsenz ausbauen. Aber das kann eigentlich nicht die EU machen. Das ist eigentlich Aufgabe der NATO und darum wird sich jetzt auch NATO-Chef Mark Rutte in erster Linie kümmern.
Wie die Rolle der EU beim besseren Schutz der Arktis aussehen kann, hat Kommissionspräsidentin von der Leyen nach dem Sondertreffen noch angedeutet. Es soll zum Beispiel einen europäischen Eisbrecher und andere arktistaugliche Ausrüstung geben. Die EU will im nächsten Haushalt ab 2028 doppelt so viel für Grönland ausgeben wie bisher. Bundeskanzler Merz und Teile seiner Ministerriege reisen heute erstmal Richtung Süden. In Rom treffen sie auf die italienische Ministerpräsidentin Meloni und ihre Ministerinnen und Minister. Und dabei soll es unter anderem auch um das europäisch-amerikanische Verhältnis gehen. Georg Schwarte.
Unionsfraktionschef Spahn hatte Merz und Meloni zuletzt als die beiden einzigen europäischen Regierungschefs bezeichnet, die derzeit auf Augenhöhe mit dem amerikanischen Präsidenten kommunizieren könnten. Merz reist mit insgesamt 10 Kabinettsmitgliedern in die italienische Hauptstadt, darunter Vizekanzler Klingbeil sowie die Innen- und Außenminister Dobrindt und Wadephul. Ganz oben auf der Tagesordnung die Stärkung der Wirtschaft, eine intensivere Zusammenarbeit im Verteidigungsbereich sowie die Migrationspolitik.
US-Präsident Trump hat sich, nachdem er seine Grönland-Drohungen relativiert hat, jetzt offenbar wieder auf den Iran eingeschossen. Er will nach eigenen Angaben eine riesige Schiffsflotte in die Golfregion verlegen. Trump sei es aber lieber, so sagte er, wenn die Flotte nicht eingesetzt werden müsste. Angesichts der ständigen Drohungen Donald Trumps, auch gegen Europa, ist eine Diskussion um die Fußball-WM im Sommer in den USA entbrannt und um einen möglichen Boykott. Die Präsidentin der UN-Generalversammlung Baerbock sagte dem Sender NTV dazu:
Es ist egal, ob es um internationale Politik geht, ob es um Wirtschaft geht oder eben um Sport geht. Wenn man nicht eine Grundform von Regeln hat, an die sich alle halten, dann funktioniert einfach eine Fußball-Weltmeisterschaft nicht. Dann kann man hier auch niemals eine Goldmedaille gewinnen, sondern dann ist man raus.
Der DFB hat sich in der Frage bisher ruhig verhalten. Einzelne Fanclubs haben sich aber schon zum Boykott entschlossen. Zum Beispiel eine Gruppe von Fans aus Esslingen. Seit 1994 waren sie bei jeder Weltmeisterschaft dabei. Auch in Russland, vor dem Überfall auf die gesamte Ukraine und auch in Katar. Aber diesmal sei die Lage anders, sagt Jürgen Altmann, einer aus der Esslinger Fangruppe.
Die aktuelle Lage hat es dann nochmal verschärft, sodass wir gesagt haben, bei diesem Präsidenten wollen wir nicht nach USA gehen. Ich glaube nicht, dass der Boykott in irgendeiner Form Auswirkungen zeigt. Das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Aber ich kann zumindest mit mir selber das ausmachen und kann auch da dahinter stehen.
Jürgen Altmann, Fußballfan aus Esslingen. Und damit sind wir bei den Nachrichten aus der Region.
Fokus Südwest.
Wer einen Balkon hat, kann ihn in diesem Winter relativ zuverlässig als Ersatzkühlschrank nutzen. Im Spätsommer vielleicht ein bisschen selbstgezüchtetes Gemüse vom Balkon ernten oder einfach die eine oder andere laue Sommernacht im Freien verbringen. Immer mehr Menschen in Baden-Württemberg nutzen ihre Balkone aber auch noch für einen ganz anderen Zweck, um Strom zu erzeugen. Im vergangenen Jahr sind laut der Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg fast 60.000 neue Mini-Solaranlagen an Balkonen im Land installiert worden. Aus unserer Wirtschaftsredaktion Alexander Winkler.
Zwar lag die Zahl der installierten Balkonsolaranlagen leicht unter dem Wert von 2024, gleichzeitig hat die Leistung um fast ein Viertel zugenommen. Grund dafür ist, dass Hauseigentümer und Mieter häufiger Anlagen mit 3 statt 2 Photovoltaikmodulen installiert hätten, erklärt die Landesenergieagentur. Insgesamt sind in Baden-Württemberg inzwischen mehr als 160.000 Balkonkraftwerke angemeldet.
Alles andere als einen Boom erlebt aktuell die BASF. Der Chemiekonzern mit Sitz in Ludwigshafen hat seine Ziele für das vergangene Jahr verfehlt. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern lag laut vorläufigen Zahlen bei 6,6 Milliarden Euro. Klingt nach einer enormen Summe. Im Jahr davor waren es aber noch 7 Milliarden Euro. Die BASF macht unter anderem die schwache Nachfrage weltweit für den Rückgang verantwortlich. Besonders unter Druck stehe zudem ausgerechnet der Heimatstandort Ludwigshafen. Hier hätten hohe Energiepreise und bürokratische Hürden zu einem umfangreichen Stellenabbau geführt. Aufatmen können demnächst die gebeutelten Pendlerinnen und Pendler aus der Region Stuttgarts. Weil für Stuttgart 21 immer noch gebaut wird, kein Ende absehbar, ist der S-Bahn-Verkehr um die Stadt immer wieder eingeschränkt. Heißt Schienenersatzverkehr mit Bussen. Und das kennen wohl alle leidgeprüften Bahnfahrer. Dann steht man da und nicht nur der Zug kommt nicht, auch ein Bus ist weit und breit nicht in Sicht. Jetzt soll es in Stuttgart besser laufen mit der Organisation des Schienenersatzverkehrs. Thorsten Hansel.
Ab März sollen Informationen zum Schienenersatzverkehr genauso einfach abrufbar sein wie bei Zügen. Echtzeitdaten zu Abfahrtszeiten und Verspätungen werden dann in Apps und auf Anzeigetafeln angezeigt. So wissen Fahrgäste immer Bescheid, wann ihr Bus kommt. Außerdem sollen an großen Umsteigestationen wie am Flughafen Messe mehr Mitarbeitende unterwegs sein, die den Fahrgästen beim Umsteigen helfen.
Die Systeme der Verkehrsgesellschaft Main-Tauber sind Opfer eines Hackerangriffs geworden. Die IT musste komplett außer Betrieb genommen werden. Auf den öffentlichen Verkehr habe das aber zunächst keine Auswirkungen gehabt, sagt der Sprecher des Main-Tauber-Kreises Markus Moll.
Also die wichtigste Botschaft ist, dass die Linienbusse, die Schulbusse und die Ruftaxis im Main-Tauber-Kreis uneingeschränkt fahren. Da ergibt sich keine Änderung. Allerdings sind eben die Geschäftsstelle der Verkehrsgesellschaft und die Mobilitätszentrale im Bahnhof in Lauda im Moment nicht erreichbar, nicht per Telefon, nicht per E-Mail und es ist für den Publikumsverkehr geschlossen.
Ich würde ja auf die Bahn umsteigen, wenn das laufen würde, aber so bleibe ich lieber beim Auto. Dieser Satz ist gleichzeitig wahr, denn wer würde aktuell ernsthaft behaupten, bei der Bahn läuft's gut? Aber er ist eben auch nicht wahr, denn auch Autofahren hat einige Tücken. Staus, gesperrte Straßen oder nicht angezogene Handbremsen. Letzteres kann im Extremfall dazu führen, dass das Auto auf einmal im Rhein landet. So wohl geschehen am Mittwoch in der Nähe von Mainz. Und seitdem lag da ein Auto im Wasser. 2 Versuche, es zu bergen, waren schon gescheitert. Heute Vormittag dann jetzt der Erfolg. Ein Spezialschiff mit einem Bagger konnte den Wagen aus dem Wasser ziehen.
Und dann war da noch
ein Banküberfall der ganz besonderen Art.
Alle bleiben ruhig, da passiert keinem was, ist das klar?
Statt so, wie in jedem dritten Krimi und in diesem Anke Engelke-Sketch, klang ein Banküberfall auf Long Island in den USA gestern so. Was hier verdächtig nach Schlägerei klingt, war gar keine. Und dass der Bankräuber eher stumm geblieben ist, lag wohl daran, dass er gar kein Geld stehlen wollte. Und daran, dass er gar kein Mensch war. Ein Hirsch ist durch ein Fenster in die Bankfiliale gesprungen und hat den Weg hinaus nicht mehr gefunden. Das Tier hat die Filiale bei seinem Überfall ganz schön verwüstet. Das ist auf den Bodycams der Sicherheitsleute zu sehen, die den Hirsch einfangen wollten. Die Polizei ist auch angerückt, alarmiert durch die Alarmanlage. Und die Polizisten konnten das Tier dann endlich beim Geweih packen und in die Freiheit entlassen.
Das SWR Aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.